keiner gibt heute noch ohne irgendwie was dafür zu bekommen, seine Adresse ab. Wirklich alles mal im kleinen Rahmen zu testen, um als Unternehmen auch ein Gefühl dafür zu kriegen, kann das für mich funktionieren oder nicht.
Longform-Content und Shortform-Content. Du hast gesagt, wenn eine Story in Erinnerung bleibt, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft. Aber welche Story von den vielen Hunderten, Tausenden Stories, die wir so in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben, bleiben uns noch in Erinnerung?
Super. Alles, was ein Incentive bietet, ein Mehrwert für den Nutzer, ja, um sich zu registrieren.
Hallo Vanessa, heute zu Gast im Podcast Business oder Bücher von der Nayoki GmbH. Dort bist du Lead Director. Management Director, richtig?
Genau, Management Director und für das Thema Lead-Generierung, Adressgenerierung, aber auch CRM zuständig.
Dann, was mir als erstes direkt in den Sinn kommt, ist die Frage, warum heißt das Unternehmen eigentlich Nayoki GmbH? Es hört sich ein bisschen japanisch an.
Also tatsächlich gibt es eine offizielle und eine inoffizielle Geschichte dazu. Offiziell ist es tatsächlich so, also Nayoki ist tatsächlich nichts Asiatisches, sondern kommt aus dem Afrikanischen, ist Kirundi und bedeutet so viel wie wir verstehen dich oder wir verstehen sie. Damit wollten wir eigentlich immer suggerieren, dass wir bei den Kunden tiefer reinschauen und maßgeschneiderte Lösungen bieten und eben nicht einfach nur, sage ich mal, eine Preisliste haben, wo der Kunde aussucht, ich möchte jetzt ABC, sondern wir halt wirklich auf die Kunden eingehen und auch die Probleme verstehen.
Das ist ein schöner Ansatz, wenn gleich vielleicht nicht unbedingt naheliegend, weil geht es nicht eigentlich auch sehr stark um Zahlen und um das, was die Analysen sagen, und gibt es da nicht auch Regeln, die für alle gelten, die man daraus ableiten kann?
Auf jeden Fall. Also ich sage mal so, Fakten, harte Zahlen sind natürlich, sag ich mal, die Basis. Aber genauso eine wichtige Säule ist die ganze Technik, das ganze Setup muss stimmen und dritte wichtige Säule auch auf jeden Fall die Kommunikation, ne? Also wie kommuniziere ich mit den Kunden, wann hole ich sie in der Customer Journey am richtigen Touchpoint ab, damit ich ihnen genau die richtige Werbung zum richtigen Moment ausspiele, wenn er auch dieses Produkt gerade braucht, mehr oder weniger. Also deswegen harte Zahlen, ja, aus denen kann ich natürlich lernen, viel ableiten. Aber die Kommunikation, also der Content auch jetzt gerade in Zeiten der KI, immer noch extrem wichtig und immer wichtiger.
Der Podcast heißt Business oder Bücher. Für welches dieser beiden Themen möchtest du dich entscheiden?
Privatbezug würde ich immer Bücher sagen. Ich bin selber ein großer Lesewurm, ja. Für mich daher auch ein mega spannendes Thema und auch so ein bisschen Herzensthema. Aber wenn du natürlich sagst, wir reden über das Geschäftliche, dann würde ich mich natürlich immer für Business entscheiden.
Alles klar. Also ich hoffe, dass wir hier heute viel Einblicke darin bekommen, wie man dann Leads generieren und somit neue Kunden gewinnen kann und somit seine Umsätze steigern kann.
Ja, also ich meine, wir leben in Deutschland, ne? Deutschland ist eins der Länder mit den härtesten Datenschutzgesetzen, gerade also nicht nur DSGVO, was für die ganze EU gilt. Wir haben ein Double Opt-in, was in vielen EU-Ländern nicht unbedingt zwingend notwendig ist. In Deutschland haben wir das aber. Das heißt, du musst auf jeden Fall immer eine gute Rechtsgrundlage haben und da natürlich auch sauber deine Leads generieren. Egal, welchen Kanal du unterwegs bist oder über welchen Channel du Leads generieren möchtest oder wie du Personen ansprechen möchtest. Deswegen, wir unterteilen auf jeden Fall immer, wenn es um das Thema geht, Lead-Generierung in den B2B- und B2C-Bereich. Ja, also möchte ich wirklich Endkunden ansprechen. Oder suche ich Unternehmen oder bestimmte Arbeitsumfelder, bestimmte Personen, die einen bestimmten Rang im Unternehmen haben, die ich ansprechen möchte. Das sind eigentlich zwei Paar Schuhe. B2B-Lead-Generierung ist mittlerweile in Deutschland sehr, sehr schwer geworden, muss ich wirklich zugeben. Deswegen gibt es auch sehr, sehr viel CRM-Fachmessen und es wird sehr, sehr viel geschult in Richtung Sales, also Vertrieb, wie kann ich die Leute besser abholen, ja. Passiert sehr, sehr viel. Klar, auch immer noch die großen Business-Portale, LinkedIn, Xing springen natürlich auf den Zug auf, wo man Leads generieren kann, die aber relativ teuer sind, ich aber zumindest in der Zielgruppe unterwegs bin, die mich auch interessiert. Für uns der viel spannender Bereich, weil wir auch sehr viele Kunden haben, die im B2C-Marketing unterwegs sind, ist wirklich, wie wir es nennen, sogenannte Adressgenerierung, ist also im Prinzip nichts anderes als Newsletter-Abonnentengewinnung. Ja? Also wenn ich als Unternehmen einen eigenen Newsletter habe, den ich auf der Webseite anbiete, vielleicht sogar jetzt neuerdings einen WhatsApp-Kanal oder irgendwas in die Richtung. Ich habe einen Instagram-Kanal. Das sind alles Kanäle, für die ich Leads generieren kann, also sprich Registrierungen, Abonnenten, Fans, was auch immer. Das kann man natürlich über wahnsinnig viele Varianten und Channels machen. Ja, also du kannst Social-Lead-Kampagnen ist, glaube ich, so das Gängigste, was jeder kennt, fürs eigene Unternehmen aus dem eigenen Werbeanzeigenmanager heraus zu schalten. Aber auch über Affiliate-Marketing kann man richtig gut Leads generieren über eigene Aktionen, wo man die User auf seine Registrierungsseite schiebt. Aber auch, was wirklich, wenn man in Richtung Masse gehen will, immer gut funktioniert, ist Sponsoring oder sogenannte Co-Registrierung. Das sind Einbindungen bei verschiedenen Gewinnspielen zum Beispiel, wo ich die Werbeeinbindung für mein Unternehmen mit einhole, wo ich sogar vielleicht auch schon mal gesehen, wenn ich irgendwo auf einem Gewinnspiel unterwegs bin oder ich habe auf irgendeiner Seite was gekauft und kriege danach nochmal Angebote von Partnern angezeigt, wo ich mich nochmal registrieren kann. Ja. Schöne da ist eben, dass ich auch eine Frage stellen kann oder schon mal eine Interessensabfrage machen kann, um zu gucken, okay, wenn ich halt ein spezielleres Produkt habe, ja, dass man schon mal schauen kann, ist es überhaupt meine Zielgruppe, passt es, ja. Also man kann die Leute, die sich da registrieren, anhand von Geschlecht, Alter, regional, also Postleitzahlen, Adresse, aber auch anhand von Interessen selektieren, um dann zu gucken, okay, welche Zielgruppe möchte ich überhaupt in meinem Newsletter auch haben oder was ist meine Kernzielgruppe, die auch meine Produkte dann kaufen soll am Ende des Tages.
Affiliate Marketing, wenn ich den Begriff höre, dann ist es ja, denke ich, eher an eine eigene Möglichkeit, ein Business zu machen oder Geld zu verdienen. Also im Zusammenhang mit Lead-Generierung kommt mir das sehr ungewöhnlich vor.
Also im Prinzip ist es wie das normale Affiliate-Marketing auch. Ja, wenn ich schon also als Unternehmen eine Affiliate-Seite habe, wo ich meine Werbemittel zur Verfügung stelle, habe ich ja oder gebe ich Publishern die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ziehe mir die Werbemittel runter und packe sie auf meine Landingpage, auf meine Webseite. Wenn da dort jemand die Werbemittel sieht und darüber kauft, kriege ich als Publisher eine Provision. Ja. Wir denken jetzt immer von Unternehmensseite, weil wir sind ja die, die die Leads haben wollen. Sprich, ich habe dann im Prinzip spezielle Werbemittel, die ich den Publishern anbiete, die halt nicht das Endziel Abverkauf haben, sondern die das Endziel Newsletter-Anmeldung haben. Ja, also im Prinzip ist es einfach nur eine andere Zielseite, mehr oder weniger. Und es wird dann halt nicht prozentual vom Warenkorb zum Beispiel bezahlt, also keine Provision, sondern es gibt in der Lead-Generierung meistens einen sogenannten CPL, also einen Kost per Lead. Sprich, ich zahle pro 9 Newsletter-Abos, Newsletter-Abonnenten zahle ich einen Betrag von X.
Reden wir jetzt hier vom B2C-Bereich?
Ja, also im B2B wird es relativ eng, weil es gibt weniger Publisher, die B2B-Seiten haben, die Werbemittel einbinden, also gibt es auch, es ist aber ein sehr, sehr viel kleineres Segment, ja. Also im B2C-Bereich ist der Bereich natürlich wesentlich größer.
Du hast gesagt, im B2B-Bereich wird es ist möglich und nur die Preise pro Lead sind höher, oder wie darf ich diese Aussage verstehen?
Ja, also das ist ein Aspekt, dass die Preise pro Lead deutlich höher sind, aber auch die Generierungsmaßnahmen sind begrenzter. Also im B2C-Bereich habe ich ganz, ganz viele Kanäle, über die ich generieren kann. Sei es auch über E-Mail-Marketing, ja. Ich kann Fremdlisten zukaufen, wo ich Empfehlungsmarketing machen kann, die ich für einen einmaligen Versand zum Beispiel mir anmiete, um mein Produkt dort vorzustellen. Im B2B war das früher mal auch ein großer Bereich, ist mittlerweile kaum noch möglich, weil sich durch rechtliche Änderungen einfach im Gesetz das so nicht mehr erlaubt ist. Man muss ein bestimmtes Opt-in haben, auch für Bestandskunden, obwohl es B2B ist. Früher musste man da kein Double-Opt-in haben. Heute ist die Gesetzlage einfach ein bisschen anders. Deswegen hat sich da im B2B-Bereich in der Lead-Generierung sehr, sehr viel getan, was aber also viele Restriktionen sozusagen mit sich bringt. Der Bereich ist wesentlich kleiner geworden.
Kannst du trotzdem für diesen Bereich ein paar Tipps geben? Also zum einen, was sind grundsätzliche Möglichkeiten, Leads zu generieren?
Also natürlich ist immer, sage ich mal, der persönliche Kontakt im B2B-Bereich der beste Anlaufpunkt. Also sei es, ich bin mit meinem Unternehmen auf Messen unterwegs, ich scanne Visitenkarten und habe dann einen Nachlauf. Ne? Also das sind immer, wo irgendwo im persönlichen Gespräch bin, funktioniert, das sind die Leads, die eigentlich nachhaltiger sind. Natürlich kann ich aber auch, wie ich es vorher angesprochen habe, über große Plattformen wie Xing oder LinkedIn mir Zielgruppen zusammensammeln, wenn ich jetzt nur, keine Ahnung, Marketing-Entscheider aus der Pharmabranche möchte, keine Ahnung, kann ich das natürlich mit angeben und LinkedIn kennt ja seine Personen, die bei sich angemeldet sind, seine Nutzer und kann dann dementsprechend die Werbemittel auch passend ausspielen. Aber du weißt es selber, wenn man auf diesen Plattformen unterwegs ist, wie sehr achtet man überhaupt darauf, ne? Wenn da eine Seite ein Banner mitläuft, gerade wenn du im Berufsumfeld unterwegs bist, bist du vielleicht bei LinkedIn auf der Seite, um Mails zu beantworten oder halt mit jemandem irgendwie in Kontakt zu treten. Da achtest du nicht zwingend auf Werbeflächen, die da mitgegeben werden. Das heißt, der Kontakt selber ist relativ teuer. Das, was bei hinten rauskommt, ist keine Masse, ja. Dennoch immer noch ein sehr gut funktionierender Kanal. Aber auch zum Beispiel die Social-Kanäle. Immer wichtig, die eigenen Owned-Kanäle zu nutzen, weil die an sich kosten dich als Unternehmen nichts. Ne? Das ist deine eigene Werbefläche, also sei es auf der Webseite, Werbung für die Newsletter zu machen, sei es eben auch auf deinen Social-Kanälen, Instagram, wenn du selber ein LinkedIn-Profil hast, wie auch immer, ja, da immer direkt die Lead-Generierung mit anbieten.
Also ich höre zum ersten Mal, dass jemand von Xing als Lead-Generierungsplattform spricht, weil, also ich habe von mehreren gehört, das ist tot, wenn dann LinkedIn.
Ja, also Xing hat die letzten Jahre, also ich sag mal so, vor 20 Jahren war Xing die Marketingplattform, jeder musste dort angemeldet sein, ja. Xing ist quasi, ich nenne es immer gern das Facebook des Business, ja, also jeder hat irgendwo noch einen Account, guckt aber kaum noch rein, also da passiert auch eigentlich nichts mehr, ja. Deswegen klar, LinkedIn ist auf jeden Fall der Vorreiter, stärkere Macht, sage ich mal, in dem Segment.
Und Werbeanzeigen bei LinkedIn, die sind sehr, sehr viel teurer als Werbeanzeigen zum Beispiel bei Meta. Warum empfiehlst du trotzdem LinkedIn so? Oder verstehe ich das falsch, dass du das eigentlich doch nicht so
Ich
empfiehlst?
glaube, als Unternehmen ist es wichtig, für sich einfach mal sämtliche Kanäle und Möglichkeiten zu erörtern und auch einfach mal einen Test zu fahren. Ja, bei manchen Unternehmen rechnet sich's am Ende viel mehr. Ja, wenn klar, okay, vielleicht ist die Lead-Anzeige bei LinkedIn teurer, aber wenn ich daraus dann am Schluss 10 Abschlüsse mache, hat mich der Kanal ja weniger gebracht, weil ich ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hatte, weil ich hintenrum wieder Umsatz generiere, während ich das vielleicht im Social mit einem niedrigeren Lead zwar mehr Ansprachen habe, aber wenn ich darüber halt keine Umsätze generiere, ist das für mich auch vielleicht nicht unbedingt die Lösung als Kanal. Ja, also wir sind immer großer Fan davon, wirklich alles mal im kleinen Rahmen zu testen, um als Unternehmen auch ein Gefühl dafür zu kriegen, kann das für mich funktionieren oder nicht. Ja.
Und was macht ihr denn eher? Also LinkedIn oder Meta und oder TikTok und
Also das hängt tatsächlich extrem vom Kunden und von der Zielgruppe ab. Was ist überhaupt auch das Ziel? Welche Produkte sollen verkauft werden? Welche Umsatzziele haben wir? Also das kann ich so pauschal nicht sagen. Also wir machen wirklich alle Kampagnen. Großteil ist natürlich jetzt Instagram ist, also Social Paid Kampagnen oder über Instagram sind die halt natürlich gerade extrem gut laufen, weil da sich gerade am meisten abspielt für die jüngere Generation auf jeden Fall TikTok. Ja, wobei da einfach auch, man muss immer ein bisschen in Relation setzen, wie teuer ist es, die Werbemittel zu gestalten für die jeweiligen Social-Kanäle, ja. Also das ist auch immer so ein bisschen, bei LinkedIn brauche ich vielleicht einfach nur eine Werbeanzeige. Bei Instagram oder auch bei TikTok brauche ich dann im Idealfall auch schon wieder Bewegbild, ja.
Ja.
Was halt aufwendiger ist, mehr kostet, wenn ich selber produziere oder ob ich es mit KI mache. Also das ist, es spielen da einfach extrem viele Faktoren rein, wo man sich jetzt Unternehmen vorher einfach Gedanken machen muss, erstmal, sage ich mal, den Kanal zu analysieren. Okay, was ist die Zielgruppe? Welche Leute treiben sich auf diesem Kanal überhaupt rum? Ist es überhaupt meine passende Zielgruppe? Und wenn ja, was für Werbemittel brauchen die, um da überhaupt reagieren zu können. Weil wenn ich bei Instagram einfach nur noch Pläne anzeigen schalte, gehe ich einfach unter. Da muss eine Interaktion dabei sein, ja, da muss Bewegtbild dabei sein, da muss irgendwas Emotionales dabei sein, irgendwas, was catchy ist, weil sonst scrollen die Leute durch den Feed und du fällst überhaupt nicht auf.
Wenn man jetzt Leads generiert über klassische Werbeanzeigen bei Meta oder bei LinkedIn, wie sähe dann Funnel aus oder wohin sollte das führen? Soll man da direkt für sein Produkt Werbung machen oder erst in Zwischenschritte einbauen? Und welche wären das? Welche Möglichkeiten gibt es auch für Leadmagneten?
Ja, also wir unterscheiden tatsächlich im ganzen Meta-Universum durch verschiedene Anzeigen. Also du hast die normalen, sage ich mal, Social-Paid-Anzeigen, wo ich wirklich die Produkte bewerbe, wo ich mit Bewegtbild arbeiten kann, mit AB-Testing verschiedene Zielgruppen ansprechen kann, vielleicht auch verschiedene Conversion-Ziele dahinter habe. Und dann gibt's wirklich die reinen Social-Lead-Kampagnen, die ganz klar wirklich auch auf einem Lead, also auf eine Newsletter-Anmeldung abzielen. Die sehen dann immer ein bisschen anders aus. Im Idealfall haben wir da ein Incentive, sei es ein Gewinnspiel, ja, dass wir irgendein Produkt verlinken oder ähnliches. Keiner gibt heute noch ohne irgendwie was dafür zu bekommen, seine Adresse ab. Ja, also du brauchst immer, entweder bist du wirklich Markenfan und sagst, geil, ich habe da so einen Mehrwert, ich will diesen Newsletter unbedingt haben, oder du kriegst halt einen Incentive, um zu sagen, ja klar, ich melde mich da mal an, ich schau mal, was in dem Newsletter los ist, ne?
Naja, selbst wenn man sich angemeldet hat, also mich überrascht die Antwort Newsletter, weil viele Menschen bekommen so viele Mails für Dinge, die sie auch irgendwie angemeldet haben und manches landet auch im Spam-Ordner und wird nicht geöffnet. Also die Öffnungsrate von, selbst von Newslettern, für die man sich anmeldet, ist ja mehr so im einstelligen Prozentbereich, wenn überhaupt, oder sehe ich das falsch?
Also E-Mail-Marketing oder der Newsletter ist immer noch ein Kanal, der extrem gut funktioniert für B2C-Unternehmen, ja. Die Frage ist halt nur, wie setze ich das Ganze auf? Auch hier brauchst du natürlich eine Strategie. Ja. Also wir haben ganz viele verschiedene Verteiler. Wir clustern natürlich auch die Leute zwischen. Wir haben treue Kunden, die wirklich, sage ich mal, Markenfreunde sind, die das leben, die wirklich jeden Newsletter öffnen, die Neuigkeiten haben wollen. Dann hast du die, die immer sporadisch jetzt den vielleicht gerade zufällig wieder mal im Postfach gesehen haben und mal gucken. Und du hast die, die ignorieren es, die schieben es einfach nur noch weg, melden sich aber nicht ab, sind eigentlich mehr oder weniger nur noch tot im Newsletter. Deswegen, wir haben verschiedene Ansprache-Journeys, also verschiedene Kampagnen, um die Leute in ihrem verschiedenen Lebenszyklus sozusagen innerhalb des Newsletters auch anzusprechen. Die einen kriegen halt mehr catchy Inhalte, die anderen haben eben auch Incentives mit dabei, sei es einmal in Form von Rabatten oder irgendwelchen Einladungen zu Events oder ähnliches. Wichtig ist einfach, dass der Content immer so relevant ist, dass die Leute im Idealfall schon öffnen, ja. Wichtig ist auch die Frequenz. Viele Unternehmen denken, viel hilft viel, ja, wenn ich 5 Newsletter in der Woche schicke, super, kriege ich mehr Umsatz. Das ist heutzutage auch nicht mehr so, ne? Also dieses ganze, diese broaden Massenmailings, das macht man heutzutage auch nicht mehr. Du nervst die Leute eigentlich nur noch und, wie du gesagt hast, heutzutage auch die ganzen E-Mail-Clients haben ja auch reagiert, ja, du kannst dich bei Google oben direkt schon abmelden, du kannst oben direkt, hast von Google Gmx oben schon einen Spam-Button, du musst gar nicht mehr komplett die Mail runterscrollen, um da den Abmelde-Button zu klicken.
Ja, richtig.
Und Yahoo und Google sind da ja sowieso auch Vorreiter, die haben Anfang des Jahres umgestellt, da bist du jetzt bei 0,3 und 0,1%, wenn die Leute, also in dem Prozent-Range auf Spam klicken oder sagen, interessiert mich nicht, ja, dann bist du auch mal ganz schnell auf der Blacklist und wirst halt auch einfach nicht mehr zugestellt. Also das Thema Zustellbarkeit, Deliverability ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich sage es auch nur zu den Unternehmen, wir können so schöne, viele bunte Newsletter bauen mit tollen Inhalten, wie wir wollen. Wenn wir nicht im Posteingang landen, bringt uns das leider auch nicht viel. Mhm. Ja. Deswegen, man muss auch immer gucken, dass man seinen Verteiler bereinigt, aktuell hält, immer wieder auch versucht, mit den Kunden in Interaktion zu treten. Was wollen die denn auch wirklich haben? Dafür gibt es ja auch sogenannte Preference Centers, ja, dass man von den Leuten im Idealfall die Interessen abfragt, damit die halt nicht, wenn du irgendein Modehaus abonniert hast, Frauen, Männer und Kinder Zeug mit drin kriegst, sondern du sagst halt, okay, ich bin eine Frau und ich interessiere mich eigentlich nur für Schuhe und nachhaltige Mode, dann kriegst du halt auch nur Produkte angezeigt, die in deinem Interessengebiet sind und alles andere, was du sowieso nicht lesen würdest. bist du raus. Ja, also Personalisierung, aber auch wirklich diese Relevanz für jeden einzelnen User zu schaffen, ist das, wo wir eigentlich jetzt die letzten Jahre dran arbeiten und auch immer noch weiter dran arbeiten werden. Ja.
Im B2B-Bereich wird ja viel mit Freebies als Mittel zur Lead-Generierung gearbeitet. Wie sieht es denn aus mit PDFs, Büchern, Videokurse, Online-Seminare?
Super. Alles, was ein Incentive bietet, ein Mehrwert für den Nutzer, ja, um sich zu registrieren, sei es Whitepaper oder wie du gesagt hast, PDFs, irgendwelche Kurse, Events, zu denen man sich anmelden kann, wo man sich informieren kann, Masterclasses zu bestimmten Themen, ja. Live-Shopping-Events gibt es ja mittlerweile alles. Also die Firmen oder die Branchen werden ja immer kreativer. Also schon ganz, ganz viele tolle Formate gesehen. Gerade um, sag ich mal, einen ersten Kontakt zu schaffen und dass die Leute sich informieren und vor allem, dass ich mich als Unternehmen da auch als Profi oder als Experte, sag ich mal, positionieren kann. Ganz, ganz wichtig.
Was funktioniert denn am besten? Also gibt es da zahlenmäßige Unterschiede?
Ja, also das ist auch wieder, sag ich mal, abhängig, ne? Also was habe ich in meinem Whitepaper auch drin? Welche wichtigen Inhalte? Also ist das was ich im Internet finde? Ja, was ich einfach googeln kann, gerade jetzt auch mit KI, sind es Inhalte, die überall schnell zugänglich sind? Oder sind das wirklich auch wirklich Experteninhalte für Leute, die sich vielleicht einfach mal tiefer einlesen wollen? Ja, also idealerweise sind das wirklich Inhalte, die ich nicht überall konsumieren kann, ja.
So wie ein authentisches, individuelles, Hochpremium und hochqualitatives Buch.
Zum Beispiel, genau.
Ja.
Und also das Schöne ist ja auch bei Büchern, die können nicht nur informieren, du hast ja auch Emotionen, die du transportieren kannst. Ja, alles, was natürlich irgendwie emotional Content ist, bleibt im Kopf und bleibt auch in Erinnerung. Das heißt, auch wenn ich jetzt, ist ja auch im Social Media so, ja, wenn ich eine gute Story habe bei einem Influencer oder bei einer Kampagne, die Leute merken es sich einfach mehr, du bleibst im Mindset, auch wenn sie es vielleicht jetzt noch nicht brauchen, aber wenn sie es dann ein paar Wochen brauchen, fällt ihnen dann, ne, deine Kommunikation wieder ein und so, ah, da war doch was und dann bist du auch eher, also wichtig ist immer einfach an diesem Relevant Set bleiben und sich da als Experte zu positionieren, ähnlich ja auch mit Büchern, ne, wenn jemand einmal ein Buch von dir gelesen hat und das den Schreibstil gut fand, das ist einfach, wir nennen es immer ganz gern so snackable Content, ja, den, was man einfach gut lesen kann, mit dem man gut über den Tag kommt, dann würde die Person ja auch wieder kaufen.
Ja. Naja. Also das Buch selbst sollte so aufgebaut werden, dass es ja in sich selbst auch ein bisschen funnelartig ist, ne, dass es halt am Anfang Motivation liefert, eben weiterzulesen und dass es eben auch in einer Sprache bleibt, die jetzt verständlich ist und die nicht zu anstrengend ist und zwischendurch auch mal Emotionen oder Geschichten ankommen, die das ein bisschen Abwechslung führen. Ich nenne das Phasenwechsel dann, also dass man nicht mal immer sachlich beschreibt, sondern dass man das dann abwechselt mit Beispielen, mit Fallstudien, mit persönlichen Geschichten, mit biografischen. Und grundsätzlich, ich glaube, man muss ja unterscheiden auch zwischen Longform-Content und Shortform-Content. Du hast gesagt, wenn eine Story in Erinnerung bleibt, dann ist das natürlich sehr vorteilhaft. Aber welche Story von den vielen hunderten, tausenden Stories, die wir so in den letzten Wochen, Monaten gesehen haben, bleiben uns noch in Erinnerung? Wenn man sich, wenn es das gibt, dann ist das natürlich gut, ne? Aber wenn man Longform-Content hat, womit man sich eine Stunde beschäftigt, sei es ein YouTube-Video, also ich persönlich lese nicht nur Bücher, ich höre auch gerne lange, ich schaue mir auch gerne lange YouTube-Videos an, wo über etwas gesprochen wird, über ein Thema gesprochen wird, was mich interessiert, was letztendlich aber auch Werbung eben für das Business dieser Content-Creator ist. Und das bleibt dann, glaube ich, auch eher in Erinnerung, wenn man sich mit etwas lange beschäftigt, ne?
Ja. Also ich glaube halt auch, wenn du dabei was lernst, ja, oder was mitnimmst, immer wieder, wenn du auch in Gesprächen bist, dann ist es auch einfach Wissen, was du auch immer wieder abrufen kannst. Ja, ja. Wo du vielleicht auch, sag ich mal, stolz bist, dass du selber dann so ein bisschen Expertenwissen hast, wenn du in deinem Freundeskreis oder so darüber erzählst. Es ist auch mittlerweile auch einfach schwer geworden, allgemein bei den Leuten sag ich mal, langfristig im Kopf zu bleiben. Ja, wenn du überlegst, egal wo wir hingehen, wir haben ja auch eine absolute Reizüberflutung, sei es, wir hängen laufend am Handy, wie viele Kanäle, wie viele Apps man drauf hat. Ja, es wird immer schwieriger, Leute so zu erreichen. Es ist ja auch immer, wir sprechen auch immer vom Second Screen. Ja, die Leute schauen ja heutzutage, wenn sie Fernsehen schauen oder Netflix oder was auch immer, die haben immer ihr Handy in der Hand. Im Prinzip bist du immer mehr oder weniger Multitasking, aber nimmst halt, je mehr du dich um dich rum hast, desto weniger Prozent nimmst du auf. Früher saßt du vor dem Fernseher und warst 100% dich fokussierst. Jetzt hast du dein Handy in der Hand, dann bist du schon wieder nur bei 50-50 maximal. Ja, dann hast du vielleicht noch deinen Partner, der sitzt, der irgendwas erzählt. Dementsprechend gehen die Prozentsätze, was du aufnimmst und auch behältst, ja immer weiter runter. Deswegen ist es unsere Herausforderung, wirklich da so gut zu kommunizieren, dass die Leute fokussiert bleiben, da bleiben und es halt auch alles gut bleiben.
Ja. Die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Man kann ja auch nicht Marketing machen oder sagen,
schwierig, ja.
Geh nichts, ne? sich zu behaupten, dieser ganzen Aufmerksamkeitsökonomie.
Ja, es ist auch allein schon die Bewerbung der Webseite. Ja, niemand wird oder wenig Leute werden einfach so auf deine Webseite kommen. Ja, wenn du keinen SEA machst oder nicht in Social unterwegs bist oder Newsletter hast oder ähnliches, ja.
Hast du vielleicht noch Geschichten aus der Praxis, wie ja, ich weiß auch nicht, wohin diese Frage führen soll. Also ich weiß nicht, ob man in deinem Job so viel Abenteuer erlebt. Also
Abenteuer, wir haben natürlich früher, wir sind wahnsinnig viel gereist vor Corona. Ja, das heißt, wir waren natürlich auch viel beim Kunden vor Ort. Ich war früher tatsächlich alle 2 Wochen mindestens einmal deutschlandweit unterwegs. Da hat man natürlich auch immer schon ganz, ganz witzige Stories zu erzählen. Also sei es mit, keine Ahnung, Flughafengeschichten, ja. Ich glaube, irgendwie der längste Flug von Hamburg nach München für mich hat nur 3 Stunden gedauert, weil wir in Nürnberg zwischenlanden mussten, weil das Flugzeug kein Benzin mehr hatte, wo man denkt, eigentlich im Prinzip könntest du in der Luft ja einfach ausrollen, dann bist du schon in München, ja. Also ja. Es ist schon, also gerade die Reisen, da haben wir schon sehr viel, wenn man so nennen kann, Abenteuer erlebt, aber auch mit den Kunden.
Das sind Geschäftsreisen, von denen du sprichst.
Genau.
Also es läuft nicht alles digital bei euch oder jetzt eben doch, weil du sagst, vor Corona war das so.
Also es ist digitaler geworden, gerade zu Corona. Es geht aber jetzt wieder viel mehr auch in Richtung persönliche Beziehungen. Ja, also wir haben wieder wahnsinnig oft auch Kunden bei uns im Haus. Wir fahren auch wieder viel zu Kunden. Es wird auch wieder viel mehr auf Messen gegangen. Also der persönliche Austausch ist wieder mehr im Kommen, sage ich mal. Ja, es ist aber auch gerade, also ich finde Kundenbeziehungen oder überhaupt Beziehungen im Business zu pflegen, gerade wenn du lange Jahre zusammenarbeitest, ist es einfach auch wichtig, sich einfach mal persönlich zu sehen, um eben auch diese Business-Nähe aufzubauen, um dein Vertrauen zu stärken, ja, als immer nur Mails zu schreiben, Teams Nachrichten oder halt den Weekly Call zu haben, ja.
Okay.
Also die engsten Beziehungen sind tatsächlich die, bei denen du auch einfach wirklich persönlichen Kontakt hast.
Ja. Gibt es vielleicht eine Story über einen Kunden, wo du erst sagtest, das ist aber ein schwieriger Fall, ich weiß nicht, ob wir da wirklich die Ergebnisse liefern können und dann am Ende habt ihr doch eine Lösung gefunden?
Tatsächlich, wir haben vor einigen Jahren mit einem großen deutschen Autohersteller mal zusammengesetzt, hatten da eben auch Lead-Generierungsanforderungen. Dadurch, dass halt gerade bei großen Unternehmen die Prozesse sehr eingefahren sind, oft sehr langwierig, bis da auch, sage ich mal, NDAs unterschrieben sind, überhaupt Verträge gemacht sind, dauert oft sehr, sehr lange. Also ich glaube, den längsten Vertragsabschluss, den wir noch hatten, der hat irgendwie 1,5 Jahre gedauert, bis wir da überhaupt mal als Lieferant gelistet waren, dass wir anfangen konnten zu arbeiten. Ja, also da haben wir dann tatsächlich, als die Unterschrift da war, auch mal schon mal ja aufgemacht. Schöne ist, wir haben den Kunden immer noch, wir sind immer noch aktiv, arbeiten miteinander. Man muss halt manchmal tatsächlich einfach sehr geduldig sein und einen längeren Atem haben. Ja.
Verstehe. Wenn man denn jetzt als Unternehmen wirklich gehört und verstanden werden möchte und mehr Kunden gewinnen möchte, wie kann man euch am besten erreichen?
Einfach auf den kurzen Dienstweg gerne einfach bei LinkedIn anschreiben. Auf der Webseite haben wir sämtliche Kontaktdaten drauf. Einfach über das Kontaktformular anschreiben oder einfach den Hörer in die Hand nehmen, anrufen. Ich bin auch gern jemand, ich schreibe nicht unbedingt immer 100 E-Mails hin und her, sondern ich habe dann gern auch ein Kennenlernen, Teams-Call oder ähnliches, einfach, dass man auch merkt, okay, was sind so Vorstellungen von beiden Seiten, matcht das, ja, hat man die richtige Erwartungshaltung, können wir die Erwartungen auch erfüllen, aber auch ich lerne die Leute gerne mal persönlich kennen, um zu verstehen, wo liegen die Sympathien, was ist das für ein Typ, ja, einfach auch, um dann einschätzen zu können, wer von meinem Team könnte mit der Person gut arbeiten, ja, also wir haben Leute, die quatschen einfach wahnsinnig gern viel privat und die wollen auch immer abgeholt werden. Die wollen, dass man sich viel mit ihnen eben auch live trifft. Wir haben aber auch Kunden, die wollen das alles gar nicht. Die wollen immer nur Fakten, harte Zahlen. Das muss alles ganz organisiert sein. Die brauchen irgendwie das 100. Asana-Board. Also da gibt's einfach extrem viele Unterschiede und mir ist es einfach wichtig, ein Gefühl für den Kunden zu kriegen, was ihm wichtig ist und wie er als Person tickt. Ja, einfach um da auch, sag ich mal, den passenden Partner von unserer Seite zur Verfügung zu stellen, weil ich finde auch nicht nur das Fachwissen, was wir mitbringen, ist wichtig, es muss halt menschlich auch irgendwie passen.
Liebe Vanessa, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und Tipps, die du mitgegeben hast und ich habe mich sehr gefreut, dass du hier bei mir zu Gast warst.
Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut, dabei sein zu können.